Willkommen bei Frick Radio am Mikrofon, begrüßt Sie Christoph Tiedenbacher. Unser Thema heute ist das Leben mit Parkinson. Parkinson zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen, vor allem bei Menschen über 60. Rund 1,5-2% aller über 60-Jährigen sind davon betroffen. Und welche Herausforderungen das Leben mit Parkinson mit sich bringt, werden wir heute diskutieren. Wir haben zu diesem Thema zwei Gäste eingeladen, nämlich Agnes Pinter und ihren Mann Manfred. Sie beide sind aktiv in der Selbsthilfegruppe für Parkinson-Patienten in Wien. Was es damit genau auf sich hat, werden wir später noch hören. Ich würde nur zu Beginn einmal Sie, Frau Pinter, fragen, wie überhaupt denn die Krankheit bei Ihnen entdeckt wurde. Wie merkt man, dass da was nicht stimmt?
Ich hab sehr viel Computer geschrieben. Ich habe in der Apotheke am Computer gearbeitet und ich habe zu Hause am Computer gearbeitet. Und dann war auf einmal, dass ich mit dem Daumen nicht mehr die Maus bedienen habe können. Und das war mir irgendwie sehr lästig. Und dann habe ich angefangen, Wortfindungsstörungen zu kriegen. Und bin beim nächsten Neurologen hineingegangen und habe gesagt, Wortfindungsstörungen, seid ihr dafür zuständig? Und da hat er mich dann untersucht. Und hat er gesagt, so, und Sie kommen jetzt ins Spital und dann nachher dann sofort in Frühpension. Weil man dachte, na, das spüren Sie nicht. Im Spital bin ich dann schon gegangen, aber dann habe ich eine größere Pause gemacht und bin dann erst später zu einem anderen Neurologen gegangen, der eben der Fachmann dafür war, für Parkinson. Der hat das dann diagnostiziert. Ich habe es dann beim Arbeiten auch schon ein bisschen gemerkt, weil die Kunden haben zu mir gesagt, sind Sie immer schon so langsam gewesen? Also die Langsamkeit ist auch ein Zeichen von Parkinson.
Die Verlangsamung der Bewegungen an sich.
Ja.
Als zweites zu uns ins Studio in der Argentinierstraße gekommen ist Herr Manfred Pinter, Ihr Mann. Sie sind auch aktiv in der Selbsthilfegruppe. In welcher Form denn?
Es gibt bei den Wienern eine Angehörigengruppe, die sich eben das Ziel gesetzt hat, für Angehörige da zu sein, weil ja die sehr oft vergessen werden. Man ist Angehöriger, aber man ist trotzdem betroffen, aber betroffen halt mit betroffen und in zweiter Reihe. Und daher gibt es da auch Probleme, die Angehörige haben und die werden dort einfach besprochen und teilweise auch gelöst, teilweise einfach ist die Möglichkeit, das schon zu sagen oder mit anderen zu teilen, schon eine große Hilfe.
Also sozusagen allein das drüber reden schon als erste Hilfestellung.
Ja, mehr oder weniger. Man könnte sagen, das ist irgendwie zuerst einmal erzählen, drüber reden, dann teilen das, was halt an Problemen gibt und dann auch helfen oder zumindest Hilfe anbieten.
Bevor wir näher ins Detail gehen, würde ich gerne noch den einen oder anderen Zuspieler hören. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung ein Interview geführt mit Herrn Dr. Willibald Gerschlager, einem Neurologen, und er wird uns jetzt erklären, was Parkinson denn im medizinischen Sinne eigentlich bedeutet.
Der Morbus Parkinson zählt zu den neurodegenerativen Erkrankungen. Darunter versteht man Erkrankungen, die durch einen Untergang von Nervenzellen gekennzeichnet sind. Beim Morbus Parkinson ist vor allem die Substantia nigra betroffen. Das ist ein schwarzer Kern in der Tiefe des Gehirns. Dort kommt es zu letztlich nicht geklärten Ursachen, zu einem Untergang von Dopamin produzierenden Nervenzellen. Das Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff im Gehirn, ein Neurotransmitter. Und ein Mangel an Dopamin führt eben zu den motorischen Symptomen der Erkrankung, zu dem Ruhetremor, zu dem Zittern, einer Bewegungsverlangsamung, sogenannte Bradykinese, und zu einer Muskelsteifigkeit.
Das Zittern, häufiges Symptom von Parkinson, aber nicht unbedingt bei jedem auftretend. Agnes Pinter, wie geht's denn Ihnen damit?
Ja, das Zittern habe ich nicht. Dafür bin ich verlangsamt. Und manche Störungen, wo man mit eben die Wortfindungsstörungen und mein Auge hängt drunter, das hatte das sind meine Symptome. Also, aber die Symptome sind ja bei jedem sehr verschieden, bei Parkinson.
Sie engagieren sich einerseits in der Selbsthilfegruppe Wien, andererseits auch im Dachverband für Parkinson. Welche Emotionen sind für Sie mit diesem Engagement verbunden? Warum haben Sie gesagt, ja, das mache ich?
Ich habe das Gefühl, dass zu einem gewissen Stadium der Krankheit die Leute sich zum Verstecken anfangen. Dass sie einfach nicht mehr nach außen gehen und zu Hause bleiben. Und ich glaube nicht, einerseits würde ich das nicht aushalten, nur zu Hause zu sein. Und das andererseits ist es auch so, dass wenn ich mich verstecken würde, dann würde ich auch nichts mehr lernen. Dann würde ich auch mit den Bewegungen schlechter werden. Dann würde ich nicht mehr in der Früh eine Radeltour machen, sondern würde daheim bleiben. Dann würde ich mich weniger bewegen können und da bin ich am Kämpfen.
Wie schaut es aus mit dem Aufklärungsstand, wenn man jetzt so die Durchschnittsbevölkerung als Maßstab anlegt? Wissen die über Parkinson Bescheid? Wissen die damit umzugehen?
Nein, ich glaube sehr viele nicht. Ich war jetzt ein paar Mal in der Schule. Wir waren miteinander in einer Pflegeschule auch noch erzählen über Parkinson. Und ich glaube, es muss noch viel Aufklärungsarbeit gemacht werden.
Wie kann die aussehen? Ich meine, Aufklärungsarbeit taucht ja auf in jedem zweiten Werbepapier oder Folder. Aber wie geht man das konkret an? Vielleicht Frage an Sie beide.
Ich denke mir, viel reden, zu der Krankheit stehen und ja, einfach dazu stehen und offen sein dafür.
Also wir haben in der Selbsthilfegruppe einen Folder, jetzt ganz neu gebastelt. Wir haben eine Zeitschrift, wir haben eine Homepage, das heißt jüngere Leute, die gewohnt sind, einfach im Internet nachzuschauen, die erreicht man damit. Mit den Foldern versuchen wir halt überall dorthin zu gehen, wo Parkinson-Betroffene auch hinkommen. Und natürlich nicht zuletzt, obwohl es nicht so ganz einfach ist, sitzen wir hier und machen Frickradio.
Das heißt auch das Hinausgehen einfach und erzählen.
Ja, ja.
Sie haben im Vorgespräch erzählt von teilweise relativ seltsamen Begegnungen mit Passanten, die Ihnen gute Tipps geben und haben gemeint, Sie werden mir in der Sendung darüber noch mehr berichten. Jetzt bin ich eigentlich neugierig geworden.
Als Angehöriger ist man irgendwie so in der Zwickmühle, dass man einen Hochseilakt macht zwischen einem richtig dosierten Beistand, der nicht bemutternd oder bevaternd in meinem Fall wird, und auch einer gewissen Selbstabgrenzung, weil Angehörige nicht den Fehler machen sollten, ihr Leben sozusagen vollkommen zu streichen und damit viele ihrer Ressourcen einfach brachliegen zu lassen. Denn man ist natürlich, obwohl man es nicht immer gern wissen will, ist man klar, dass die Krankheit unheilbar ist und weiter fortschreitet, dass sozusagen die Zukunft, naja, zumindest statistisch sehr klar wird, was man dann als Angehöriger zu tun hat. Und wenn man die Maxime hat, so wenig wie möglich bemuttern und so viel als nötig helfen, dann kann es oft passieren, dass Leute einen schief anschauen, wenn man der Frau nicht hilft beim Einsteigen oder im Supermarkt schnell das Geldtaschel herauszuziehen oder die Waren möglichst schnell einzupacken. Aber bei schnellen Kassieren ist es dann sehr, sehr schwierig. Und wenn man dann alles abnimmt, dann ist das auch nicht gut. Und da wird man oft schief angeschaut und da muss man halt dann dementsprechend antworten.
So nach dem Motto, jetzt hilft doch endlich, ist genau. Doch eh offensichtlich, dass da jemand Hilfe brauchen würde,
genau.
Scheinbar.
Ja, ja, ja.
Das ist aber Erziehungsarbeit.
Von wem?
Von mir. Er weiß, dass ich meine Schuhbandel nicht zumachen kann, weil ich feinmechanisch ein Problem habe. Und ich habe ihm gebeten, dass er mir das sagt, dass er jetzt die Schuhmandeln zubindet. Weil das ist so ein Niederknien von mir, das ist einfach total unangenehm. Weil ich denke mir immer, er muss sich nicht knien von mir. Außerdem alle anderen haben, besonders in Indonesien war das so, die haben alle gleich so geschaut. Und waren dann, wollten mir auch dann dauernd helfen. Und ich habe dann gesagt, nein. Ich sag, wenn ich Hilfe brauche, vielen Dank, ihr seid ganz, ganz lieb, aber ich sag, wenn ich Hilfe brauche. Er war dann arm dran, weil ich ihn eben angeschossen habe.
Ja, ich habe mittlerweile einen Trick, dass ich, wenn wir zusammen was machen, wir machen sehr viel zusammen, dass ich mir im Kopf den sogenannten PSE-Schalter umschalte. Ich bin sonst ein sehr schneller und fahriger Mensch. Der Parkinson-Sympathie-Entschleunigungsschalter. Und dann mache ich Dinge halt auch so langsam, damit es passt. Und bin draufgekommen, dass es mir auch manchmal gut tut.
Die Entdeckung der Langsamkeit, glaube ich, ist einmal ein Bestseller.
Genau. Ja.
Wie schaut es denn aus? Sie haben das angesprochen, dieser schmale Grat zwischen Hilfeleistung und Selbstständigkeit. Wie geht man denn als Angehöriger mit einer Diagnose um, von der man weiß, dass sie nicht besser werden wird? Sie haben es selber angesprochen. Wie tut man denn da, wenn man weiß, was auf einen zukommen wird oder es sich ausmalt?
Also ich würde sagen, es ist ein Auf und Ab. Man hat einerseits auf jeden Fall die Gewissheit, dass man den Augenblick noch nutzen soll und auch muss. Das heißt, alles das noch zu machen, was gut ist. Agnes hat gerade gesagt, Indonesien, wir waren voriges Jahr im Dschungel, ich bin Zoologe, war sicher keine einfache Tour, aber wir haben es ganz gut geschafft. Und auf der anderen Seite natürlich in manchen Momenten, wo man sagt, na, wie wird das werden, muss man sich halt informieren und schauen und vorplanen, um auch dafür gerüstet zu sein. Aber ich glaube, das Leben im Hier und Jetzt ist etwas, was eines der wenigen positiven Punkte des Parkinson ist. Dass man darauf einfach viel mehr Wert legt, dass man sagt.
Ich war mein ganzes Leben lang nicht sportlich. Momentan bin ich sportlich.
Hilft Sport tatsächlich?
Ja, ich bin überzeugt davon. Ich habe mein ganzes Leben lang nie Sport betrieben. Momentan fahre ich mit dem Rad und ich gehe reiten. Ich bin im Fitnessstudio und ich gehe spazieren mit den Walkingstecken. Das habe ich mein ganzes Leben lang nicht gemacht. Ich fühle mich auch körperlich sehr gut dadurch.
Hat die Erkrankung, so wie sie verläuft, auch an Ihrer Beziehung Dinge verschoben oder verändert?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, es ist ein immer wieder neu erarbeiten, so wie wir manchmal blödeln, wenn wir sagen, du hast dich verändert und hast mir nichts davon gesagt.
Inwiefern?
Körperlich ist er leichter zum Ertragen, aber psychisch, glaube ich, dadurch, es verändert sich schon etwas. Alleine, dass ich in der Nacht mit meinen REM-Phasen, dass ich dann mittendrin einmal zum Schreien anfange. Manfred hat mich letztes Mal gepflanzt und gesagt, du redest in der Nacht deutlicher wie am Tag.
Sehe Sie im Lächeln in dem Moment, wo Ihre Frau spricht. Wie erleben Sie denn das, wenn es da in der Nacht Unterbrechungen gibt?
Also ich schlafe sehr gut, also ich höre das ganz, ganz selten. Nur wenn ich es höre, ist Ihr Ton sehr, sehr kommandohaft und das schreckt dann natürlich. Aber die REM-Phasen sind das Wenigste. Da kann man sicher sehr gut. Also ich glaube, das Schwierigste ist, dass man natürlich einen Lebensentwurf, den man sich irgendwie zurechtgezimmert hat, sofort einmal umwerfen muss. Und bis man einen neuen hat, das dauert ein bisschen, ist aber bereits geschehen. Und die Schwierigkeit ist wirklich, dass man wesentlich mehr miteinander sprechen muss. Es ist auch so, dass natürlich bei Parkinson die Mimik allmählich dann ausfällt. Das heißt, irgendeine Kommunikation, die man früher wahrscheinlich unbewusst automatisch über die Mimik gemacht hat, ob man gewusst hat, jetzt habe ich was Falsches gesagt, schaut's besser, jetzt ist sie froh und so. das wird immer weniger und deswegen muss man einfach viel mehr miteinander reden und das versuchen wir halt immer wieder zu tun.
Also noch mehr Feingefühl, als man ohnehin schon braucht, weil ein Signalgeber sozusagen ausfällt.
Ausfällt, ja.
Jetzt gibt's ja sehr viele Behandlungsansätze in Bezug auf Parkinson. Da ist einerseits die medikamentöse Schiene, andererseits gibt's auch Operationen. Wie das genau vor sich geht, wird uns jetzt Herr Dr. Willibald Gerschlager erläutern. Das Interview mit ihm hat Sandra Knopp aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet.
Wenn man jetzt diese Krankheit hat, wie wird die behandelt?
Man muss unterscheiden, es gibt also eine medikamentöse Therapie, das ist sozusagen das klassische Einsatzgebiet der Neurologen, wo man versucht, mit Medikamenten die Symptome zu verbessern. Eine Heilung ist ja nicht möglich, aber die medikamentöse Therapie ist in der Regel sehr wirkungsvoll. Also gerade zu Beginn der Krankheit ist eine Verbesserung der Symptome um bis zu 100% möglich. Ein anderer wichtiger Punkt in der Behandlung ist das, was die Patienten selbst beitragen können. Da hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass Sport, Bewegung extrem wichtig ist und auch für eine Modulation des Krankheitsverlaufes verantwortlich sein kann. Also das heißt, regelmäßige Bewegung, körperliches Training ist extrem wichtig, auch für die Prognose.
Welche Sportarten wären günstig?
Also einerseits werden Ausdauersportarten empfohlen, das sollte man mit einer Intensität von 3-mal in der Woche ca. 45 Minuten machen. Ausdauersportarten umfassen eben Schwimmen, Laufen, also Jogging, Nordic Walken, Radfahren, auch der Home Trainer oder Stepmaster zählen dazu. Wichtig ist dabei bei der Ausdauersportart, dass man natürlich nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt auch versucht, die Intensität zu erhöhen, also dass man sich Ziele setzt und versucht auch irgendwie besser zu werden dabei. Das andere ist, es gibt Studien über Sportarten wie zum Beispiel Boxtraining oder Tango-Tanzen, wo gezeigt werden konnte, dass die regelmäßige Teilnahme in so einem Training wirklich zu einer Verbesserung des Gleichgewichts führt, des Gangbildes, aber auch von kognitiven Parametern wie Konzentration, Aufmerksamkeit. Ich glaube, das Wesentliche bei diesen Sportarten ist halt, dass sie komplex sind, dass mehrere Bewegungsabläufe dabei einstudiert werden oder durchgeführt werden. Und auch sozusagen das, unter Anführungszeichen, das Hirn dabei trainiert wird, wenn man neue Bewegungsprogramme lernt.
Es gibt jetzt auch die Möglichkeit einer Operation. Was ist das und ab wann ist das notwendig?
Man versteht darunter die tiefe Hirnstimulation oder Deep Brain Stimulation auf Englisch. Das ist eine Technik, wo man über ein Bohrloch in der Schädeldecke eine Elektrode in die Tiefe des Gehirns einführt und dort dauerhaft platziert. Diese Elektrode wird in der Regel in den Nucleus subthalamicus, also in der Tiefe des Gehirns, platziert und ist mit einem Impulsgeber unter dem Schlüsselbein verbunden, ähnlich wie das beim Herzschrittmacher der Fall ist. Es nennt sich tiefe Hirnstimulation. Letztlich wird durch das Spannungsfeld im Gehirn aber eine Blockade eines überaktiven Teils des Gehirns verursacht. Die tiefe Hirnstimulation ist seit ca. 20, 25 Jahren im Einsatz, gilt auch als etablierte, gute Methode. Es ist in der Regel aber für Patienten in einem fortgeschritteneren Stadium reserviert, wenn nämlich die medikamentöse Therapie zu Wirkungsschwankungen oder zu Nebenwirkungen wie Überbewegungen geführt hat. Wobei es interessanterweise vor 2 Jahren eine Studie gab über den Einsatz der tiefen Hirnstimulation bei jüngeren Patienten in früheren Krankheitsstadien. Also das wäre auch eine Überlegung, dass man versucht, die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten, gerade Patienten, die berufstätig sind, früher zu operieren, um eben einen maximalen Benefit zu bekommen.
Wie ist es allgemein? Verkürzt sich die Lebenserwartung dramatisch durch diese Erkrankung?
Also die Lebenserwartung von Parkinson-Patienten ist heutzutage nur geringfügig reduziert im Vergleich zu einem Nicht-Betroffenen. Es gibt so historische Studien, wo man gezeigt hat, dass gerade durch die Einführung der Medikation, also von Levodopa, das eines der ältesten Parkinson-Medikamente ist, die Lebenserwartung gesteigert werden konnte. Und nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität der Patienten in allen Krankheitsstadien.
Die Lebensqualität steigern war das Schlusswort des Herrn Doktor. Wie steigert man denn diese oder wie erhält man sich diese?
Ja, so wie er gesagt hat, mit viel Bewegen und viel Reden und ein Wort in eigener Sache. Auch Selbsthilfegruppen können einen aufbauen, indem man mit jemandem redet, der dieselben Probleme hat. Und man merkt, dass es Leute gibt, die Probleme ansatzweise lösen können.
Lösen inwiefern?
Was weiß ich, die verschiedensten Hilfsmittel, die es gibt. was weiß ich, wenn ich zittere und mir fallen die Erbsen runter vom Löffel, dann kann man einen dickeren Griff nehmen und viele, viele, viele solche Sachen, die man einfach sicher erfahren kann in den Selbsthilfegruppen.
Wie wichtig ist der Peer-Aspekt, also dass dort Leute sitzen, die genau dasselbe durchmachen oder durchgemacht haben und deshalb genau wissen, wovon sie erzählen?
Ja, ich finde es total wichtig, weil man ist Fachmann in eigener Sache. Dass man einfach das weitergeben kann, was man fühlt. Weil das können keine Fachleute, das können eigentlich nur wir Betroffenen als Betroffene.
Neben den Menschen, die selbst von Parkinson betroffen sind, gibt es auch noch die Angehörigen. Wir haben es eingangs schon kurz erwähnt. Was sind denn die Ziele einer Angehörigenberatung, wenn ich Sie das nochmal fragen darf zum Abschluss?
Also zunächst einmal, wie gesagt, einfach das Gespräch, etwas loszuwerden bei jemand, der das versteht, weil er selber damit beschäftigt ist. Dann die Information, die natürlich wahrscheinlich von Mitbeteiligten eher und besser angenommen wird, weil man es auch ein bisschen besser aufbereiten kann, wenn man auch schon weiß, wo sind da die Schwierigkeiten. Und ich glaube auch, dass es hilft, diese soziale Isolation aufzubrechen, die ja sehr gefährlich und immer sozusagen im Hintergrund steht, weil in unserer Gesellschaft eben Beeinträchtigung immer noch nicht so akzeptiert ist, wie man es sich eigentlich wünschen würde, selbst als Angehöriger.
Und Langsamkeit wird auch nicht akzeptiert.
Ja. Was würden Sie sich denn wünschen? Ich meine, wir sind fast am Ende der heutigen Sendung angelangt, aber ein paar Minuten haben wir noch. Wenn Sie ein, zwei Wünsche frei hätten, wie würden Sie denn diese verwenden wollen?
Ja, ich hätte an das Radio Frick einen Wunsch, ob Sie sich nicht überlegen könnten, ein Sprachrohr für Selbsthilfe zu werden, für so Ortsgruppen wie in Horn oder in Gensendorf, dass die einfach auch informiert werden und nicht in der eigenen Gruppe stecken bleiben müssen, weil einfach rundherum nichts los ist.
Nicht im eigenen Saft kochen sozusagen.
Ja, genau.
Ja, können wir gerne im Anschluss noch darüber sprechen, aber was wären denn Ihre Wünsche, Manfred Pinter, wenn ich so abschließend fragen darf?
Also mein größter Wunsch wäre, dass auch im ganzen Bereich dieser Selbsthilfegruppen Angehörige mit eingebunden werden, und zwar nicht nur, indem sie sich selber hineinreklamieren, sondern dass das schon institutionalisiert passiert, schon beim Neurologen, bei verschiedenen im Krankenhäusern etc., weil man ja schon allmählich draufkommt, dass das nicht nur die Lästigkeit von Angehörigen ist, sondern dass das auch was bringt. Und in der Öffentlichkeit wäre mein Wunsch ans Christkind, wenn man so sagen darf, dass man dieses unmenschliche Tempo wirklich einmal zurückschraubt und dieses Funktionieren müssen von Menschen sich überlegt, weil ich glaube, dass da nicht nur die Beeinträchtigten, sondern auch der sogenannte normale Bürger davon profitieren würde.
Sie haben die öffentliche Wahrnehmung angesprochen. Wie wichtig sind denn so Galionsfiguren wie etwa ein Ottfried Fischer oder ein Michael J. Fox, also Prominente, die mit Parkinson leben? Bringt das was, wenn die ihre Botschaft in die Welt hinausrufen?
Ich denke zu 50% ja, aber die eigene Sache ist, kann man viel besser verkaufen, was man selber ist.
Das heißt, nicht sozusagen mit dem Leben der anderen hausieren gehen, sondern um Verständnis für das eigene Leben einerseits bitten, andererseits auch es einfordern.
Danke, genau das wollte ich sagen.
Gibt es noch etwas, das Sie zum Abschluss gerne loswerden würden?
Ich hätte nur eine ganz kurze Geschichte, damit Sie wissen, wie es einem Parkinson-Menschen so geht. Ich war beim Zahnarzt. eine Wurzelspitzenresektion. Habe meine Dopamin-Tabletten vorher genommen und das hat sich mit dem Adrenalin, das der Arzt gespritzt hat, so gemacht, dass es ein Glücksgefühl war, wie er den Zahn gezogen hat. Das ist ein Zeichen, dass wir mit unseren Gefühlen manchmal ein bisschen aufpassen müssen.
Das heißt, ein unbeabsichtigter Glücksgriff beim Zahnarzt.
Ja, genau.
Ich sage danke, dass Sie uns Ihre beide Geschichte heute erzählt haben. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Christoph Dernbacher.